haben. Urlaub, einfach mal wieder ausspannen, mal wieder zur Ruhe kommen, entspannen. Manch einer versucht einfach das Entspannen durch besondere Anlässe oder was auch immer zu erleben, aber es ist manchmal einfach gut zu sitzen und darauf zu vertrauen, dass Gott das, was mir jetzt wichtig ist, gibt. Wir haben heute eine Kindersegnung und dazu heißen wir Katharina und Andreas und auch Theas ganz herzlich willkommen und auch die Familienangehörige, die dazu gekommen sind, ganz herzlich willkommen. Warum Kindersegnung? Ich sage einfach mal, der Grund für die Segnung von Kindern, und einige haben ja jetzt schon hier Kindersegnungen erlebt, ich durfte auch einige schon hier durchführen, ist einzig und allein ein Hinweis aus der Bibel, wo Gott uns bittet, dass wir unsere Kleinsten vor Gott und seine Gemeinde bringen und um den Segen Gottes bitten. Warum? Die Bibel sagt uns das, warum das wichtig ist. Sie sagt, in dem Glaubensbekenntnis der Juden, hört Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich heute gegeben habe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt und wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüre und eure Tore. Ich glaube kaum, dass das einer von uns heute noch so praktiziert, wie das hier beschrieben wird. Also wenn das darum geht, etwas auf seine Stirn zu schreiben oder an seine Hand, dann hat man an die Hand etwas gebunden. Auf die Stirn hat man praktisch die Tora in einem Kästchen gebunden gehabt. Heute bei den orthodoxen Juden könnt ihr das noch so sehen. Und man hat auch auf die Pfosten an der Haustür geschrieben und auf die Tore an der Stadt, dass Gott der Herr ist. Als ich in den USA war, da gab es eine recht große Kirche, die hat etwa 3000 Gemeindeglieder. Zu der Zeit, wo ich dort war, haben 1500 Leute Platz gehabt. Was die machen mussten, die mussten zwei Gottesdienste machen, dass sie alle die Möglichkeit hatten, dorthin zu kommen. Und oben an der großen Tür stand, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker, spricht der Herr. Vielleicht ist das so ein Bild für uns heute hier, wenn wir hier zusammenkommen, um uns bewusst zu machen, dass Gott gegenwärtig ist und dass wir ein Teil, ein ganz wesentlicher Teil von ihm sind. Und dass heute Katharina und Andreas Theas noch zur Gemeinde bringen, um ihn zu segnen, das hängt auch damit zusammen, dass wir alle Verantwortung haben. Nicht nur die Eltern haben Verantwortung für ihre Kinder, sondern auch wir als Gemeinde haben Verantwortung. Und in diesem Sinne wollen wir auch heute Theas vor Gott bringen und ihn segnen. Und ich darf jetzt bitten, dass Andreas und Katharina mit Theas nach vorne kommen.
Als Katharina vor, ich glaube, einigen Monaten war das schon gewesen, mit mir gesprochen hat und gesagt hat, Thorsten, ich würde gerne, dass du unser Kind segnest, hat sie mir einen Text mitgegeben, den habe ich mir dann auch aufgeschrieben. Und dann haben wir nochmal miteinander drüber gesprochen und ich möchte ihn euch einfach mal vorlesen. Das ist der Text, den wir Theas, Alexander, Andreas, Mennig heute mitgeben. Ja, dir. Der lautet, Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Ich lese noch einmal. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Das steht im Psalm 127, Vers 3. Ja, du bist ein Geschenk des Herrn aus verschiedenen Gründen. Zum einen war am Anfang nicht so alles so ganz gut bei der Geburt, ist nicht alles so gelaufen, wie das sollte, auch mit dir. Und jetzt bist du hier und strahlst uns an in einem wunderschönen Lederhosen. Ansatz, wenn ich das so richtig sehe. Schön, dass du da bist und danke, dass ihr da seid und dass wir mit euch, mit eurer Familie zusammen heute diese Segnung haben dürfen. Zu einer Kindersegnung gehört auch ein Gelöbnis. Liebe Katharina und lieber Andreas, ihr habt Theas Alexander Andreas in dem Bewusstsein vor Gott gebracht, um ihn unter seiner Führung zu erziehen. Ich möchte euch fragen, wollt ihr dies nach besten Kräften und Gewissen tun und nach dem handeln, in dem ihr in eurem Heim, in der Gemeinde, im Gottesdienst und durch die biblische Unterweisung euer Kind dahin führt, Gott kennenzulernen und Jesus zu lieben und ihn als seinen persönlichen Heiland anzunehmen? Und dass er lernt, auch nach den Geboten Gottes zu leben. So antwortet mit, ja, das wollen wir.
Ja, das wollen wir.
Ja, das wollen wir.
Was wäre eine Familie ohne Gemeinde? Das seid ihr. Und auch euch möchte ich jetzt wieder fragen. Liebe Gemeinde, wollt ihr in dem Bewusstsein, dass Katharina und Andreas, ihr Kind, Theas Alexander Andreas vor Gott und seine Gemeinde bringen, sie in ihrem Bemühen unterstützen, ihn unter seiner Führung zu erziehen? Ich möchte euch fragen, wollt ihr dies nach besten Kräften und Gewissen tun und nach dem handeln, in dem ihr in eurer Gemeinde durch die biblische Unterweisung, in der Sabbatschule, durch den Gottesdienst, durch Gemeindeveranstaltungen jeder Art, Theas Alexander Andreas dahin führt, dass er Gott lieben lernt, Jesus als seinen persönlichen Heiland annimmt und er lernt, nach den Geboten Gottes zu leben, so antwortet mit, ja, das wollen wir. War das deutlich genug oder sollen wir sie nochmal sprechen lassen? Sagt's nochmal. Das war jetzt deutlicher, oder? Gut. Wir wollen jetzt hier vorne niederknien, miteinander beten und ich darf bitten, dass die Gemeinde dazu aufsteht. Lieber himmlischer Vater, Andreas und Katharina bringen heute ihr Kind Theas Alexander Andreas vor dich und deine Gemeinde. Wir danken dir, wie wundervoll du Theas geschaffen hast und dass er hier unter uns sein darf. Wir danken dir, dass wir ihn in deine Hände geborgen wissen. Wir bitten dich um weiteren Schutz, dass er gesund und glücklich in deiner Gemeinde wachsen kann. Wir danken dir für die lieben Eltern, ihre Geschwister, für ihre Familie, Freunde und die Gemeinde. Wir bitten dich um Kraft und Weisheit für Andreas und Katharina, für die Großeltern sowie für die Verwandten und auch für die Freunde und in die Gemeinde. Wir bitten dich jetzt, dass du durch die Liebe der Eltern deine Gottesliebe für Thea sichtbar werden lässt und spüren lässt, in dem Segen, den du auf Andreas und auf Katharina legst. Wir bitten dich, dass Theas Alexander geführt und geleitet wird auf seinem Lebensweg durch dich. Wir bitten dich um deinen Segen, dass ihm Gutes und Barmherzigkeit folgen möge sein Leben lang und dass er bleiben möge im Hause des Herrn immer da. Amen. Als Erinnerung seid ihr die Ersten, die dieses Erinnerung bekommt. Ihr seht einen Rahmen von vielen, vielen Menschen. Das stellt die Gemeinde dar. Und in der Mitte, du gehörst dazu. Und ihr gehört dazu. Gottes Segen euch mit Alexander und Theas ganz besonders. Okay.
Beten deinen heiligen Namen an. Das ist im Grunde genommen der Inhalt des Liedes gewesen für diejenigen, die der englischen Sprache vielleicht nicht so mächtig sind. Vielen Dank für den Beitrag. Rettet die Bienen! Findet ihr auf vielen Plakaten im Moment. Ein Volksbegehren ist eingeleitet worden, um den Artenschutz, die Artenvielfalt von den Insekten uns bewusst zu machen. Noch bis zum kommenden Dienstag, soweit ich weiß, kann man sich in die Listen eintragen lassen, die in den Rathäusern ausliegen. Als ich das Ganze so ein bisschen verfolgt habe, ist mir bewusst geworden, das sind erstmal Leute gewesen, die haben sich miteinander verbunden und sind miteinander dorthin gekommen, dass sie ein Volksbegehren eingereicht haben. Und diese Verbindung von Menschen hat letztendlich dazu geführt, dass jetzt darüber abgestimmt wird, ob es ein Volksbegehren geben wird dazu. Also, ist vielleicht ein bisschen kompliziert für den einen oder anderen. Also erst wird deutlich der Antrag gestellt, dass man darum bittet, dass ein Volksbegehren ausgerufen wird. Dann, wenn dieser Antrag durch ist, dann werden diejenigen, die Verantwortungsträger, zusammensitzen und werden darüber beraten, wie das Volksbegehren aussehen soll, sodass ganz die bayerischen Bevölkerungen oder die Bewohner von Bayern darüber abstimmen sollen, wie dieses Gesetz dann aussehen soll. Was mir das bewusst macht, ist, dass da ganz viele verschiedene Gruppen sind, die sich miteinander verbinden und ein Ziel vor Augen haben, nämlich die Artenvielfalt in unserem Land zu erhalten. Aber an dieser Tatsache, und wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, wird man feststellen, dass es da ganz unterschiedliche Auffassungen gibt. Da gibt es die einen, die sagen, also auf jeden Fall, und die anderen sagen, ja, da wird alles Mögliche eingeschränkt, und schon ist man dabei und diskutiert miteinander. Menschen schmieden Bündnisse und daraus entsteht etwas. Auch wir als Gemeinde haben das Verständnis, dass wir eine Einheit sind, dass wir miteinander verbunden sind. Da heißt es in einem unserer Glaubensüberzeugungen, den wir als Kirche formuliert haben und überschrieben mit die Einheit der Gemeinde Christi: Die Gemeinde ist ein Leib mit vielen Gliedern, herausgerufen aus allen Nationen, Geschlechten, Sprachen und Völkern. In Christus sind die Gläubigen eine neue Schöpfung und rassische, kulturelle, bildungsmäßige, nationale, soziale und gesellschaftliche Unterschiede sowie Unterschiede zwischen Mann und Frau dürfen nicht auf uns trennend wirken. Und ganz am Schluss steht dann noch: Diese Einheit hat ihren Ursprung im Einssein des dreieinen Gottes, der uns als seine Kinder angenommen hat. Viele Christen in unserer Zeit heute würden sagen, ja, dieses Glaubensbekenntnis oder diese Überzeugung, die die Adventisten hier formulieren, die können wir auch teilen. Aber wenn ich schon alleine in meine Kirche hineinschaue, dann stelle ich fest, dass es da durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt. Auch zu diesem Punkt, was Mann und Frau angeht, die Stellung zueinander, wie Rassen und Kulturen unterschiedlich sind. Auch da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Das macht mir deutlich, dass wir als Kirche in dieser Welt in einer Zeit leben, in der die Unterschiedlichkeiten so groß sind, dass wir sie nicht nur in anderen Konfessionen finden, sondern auch Unterschiedlichkeiten in unserer eigenen Kirche. Jetzt können wir natürlich Folgendes machen. Wenn wir Unterschiede feststellen, dann können wir uns positionieren und sagen, so, das ist meine Position, und der andere sagt, das ist meine Position. Und dann geht man aufeinander los und versucht, eine Lösung zu finden oder auch nicht. Und der einfachere Weg ist, jeder bleibt bei seiner Position und geht seinen Weg. Und damit trennen wir uns. Unterschiede können aber nicht nur trennend sein, und es ist übrigens der viel bequemere Weg, wenn ich den Unterschied bei jemand anderem feststelle, mich von ihm zu trennen, als mich mit ihm auseinanderzusetzen. Da ist das schnell geklärt. Aber für mich ist es wichtig, wenn ich Unterschiedlichkeiten finde, dass ich mich der Herausforderung stelle. Und dass wir gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden, wo sind denn jetzt die Unterschiede und wo kommen sie denn her und was verbindet uns? Ich möchte mal ganz kurz zwei Beispiele nennen, die das in sehr drastischer Weise in der aktuellen Weltsituation deutlich machen. Ein Wort, das viele von euch wahrscheinlich noch einige Wochen und Monate hören werden, ist das Wort Brexit. Genau, man dreht die Augen schon, ich kann es schon nicht mehr hören. Wenn wir uns überlegen, dass es schon gut ein Jahr her ist, wo die Entscheidung getroffen worden ist, dass Großbritannien sich aus der Europäischen Union lösen will und wie viele unterschiedliche Vorstellungen es gab, wie man diese Lösung hinkriegt, dann muss ich unabhängig davon, wie ich jetzt die Regierungschefin von Großbritannien betrachte, meinen Hut ziehen vor einer Frau, die nicht aufgibt, eine Lösung zu finden für diese Unterschiedlichkeit. Die hätte es sich einfacher machen können, oder? Hätte auch einfach sagen können, okay, gut, dann gehen wir raus aus der EU und fertig. Da denken wir gar nicht groß drüber nach, wir machen das einfach, Punkt, Ausschluss. Aber das macht sie nicht. Sie kämpft. Dass das, was trennend wird, nicht dazu führt, dass ein Bruch entsteht, der nicht mehr zu reparieren ist. Ein anderes Beispiel ist die Mauer nach Mexiko. Das war für mich ein Beispiel, wo mir deutlich wurde, zum ersten Mal bewusst mir deutlich wurde als Bürger dieser Welt, dass man durch diese Form der Trennung nur Leid und Kummer hervorruft. Das wurde für mich an einer Stelle ganz besonders deutlich, als Mitte letzten Jahres der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika entschieden hat, dass Kinder, kleine Kinder von ihren Eltern getrennt werden, gewaltsam und in unterschiedlichen Lagern untergebracht wurden. Erst durch das Eingreifen seiner Frau wurden die Familien wieder zusammengeführt. Stellt euch das vor, euer Kind wird einfach, aus welchen Gründen auch immer, die hatten natürlich einen Grund gehabt, dass sie ihr Land verlassen haben, weil sie dort nicht mehr leben konnten, und dann wird dein kleines Kind einfach von dir weggenommen, du wirst als Mutter von deinem Kind getrennt. Schwierig. Jetzt glaubt ihr vielleicht, naja, das ist für uns heutzutage so das Thema schlechthin. Ne? Dieses Thema der Trennung gab es schon zur Zeit des Apostel Paulus. Und ich möchte einen Text aus der Bibel vorlesen, nochmal in Erinnerung rufen. Wir haben den gerade gehört. Und ich möchte ihn mal ein bisschen mehr im Zusammenhang lesen. Also ihr habt gehört, es heißt da, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Paulus schreibt diese Worte an eine Gemeinde, die wir heute mit Schweinfurt oder mit Würzburg oder mit jeder anderen größeren Kleinstadt vergleichen könnten oder auch Großstadt. Ich weiß gar nicht, ob Würzburg schon mit 130.000 als Großstadt gilt, aber ich glaube ja. Nee, ist auch noch eine Stadt. Kleinstadt. Also Schweinfurt und Würzburg hat etwa den gleichen Stellenwert. Lassen wir das mal so stehen. Und wenn wir uns diese beiden Städte bewusst machen und uns anschauen, wie diese Städte von ihrer gesellschaftlichen und von ihrer kulturellen und von ihrer religiösen Art strukturiert sind, dann stellen wir fest, wir sind ja nicht die einzigen Christen hier in Schweinfurt. Da gibt es eine ganze Menge. Und da gibt es auch welche, die glauben was ganz anderes als wir. Das war in Ephesus genauso. Als Paulus an die Epheser schreibt, gab es dort also eine sehr starke Gruppe von Juden, Christen, die der Überzeugung waren, dass alles, was Christen, die Christen werden, die sich also zu Jesus Christus bekennen, im Judentum verankert sein muss. Alles, was das Judentum sagt, muss getan werden. Und dann gab es eben auch solche, die gesagt haben, nee, damit wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Das war uns schon immer zu viel. Und jetzt kommt Paulus und schreibt an diese Gemeinde. Ich habe Ephesus vor vielen Jahren selber mal besucht, habe mir die Stadt angeschaut. Ich will nicht zu viel über diese Stadt sprechen, aber wenn man die Hauptstraße runter zur Bibliothek geht, dann sieht man auf der Straße links und rechts Tempel. Ein Tempel nach dem anderen. Ganz viele verschiedene Götter wurden da angebetet. An einem Tempel bin ich stehen geblieben, mit meinen Kollegen zusammen. Da stand eine Statue, die stand so da, ja, so wahrscheinlich irgendwie, so, ich kann mir genau, und in dieser Hand war eine Kugel. Dann bin ich da hingegangen, habe mal geguckt, habe mir die Kugel angeschaut. Und dann habe ich gedacht, das sieht ja so aus, als wenn da irgendwelche Strukturen von Ländern drauf sind. Und dann haben wir ein bisschen genauer geguckt und dann haben wir unseren Führer gefragt, sagen, soll das die Erde darstellen, also die damals bekannte Erde? Und dann sagt er, ja. Und dann sagt er, ja, okay, gut, also Ephesus, es war vor Christus, also nach Christus auch noch zu Paulus, aber zur Zeit des Paulus haben die Menschen doch nicht an eine Kugel die Überzeugung gehabt, sondern die haben an eine Scheibe geglaubt. Offensichtlich gab es damals schon Menschen, die der Meinung waren, nee, die Erde ist keine Scheibe, das ist eine Kugel. Ein Ball. Fast unglaublich, ne? Ich habe so gedacht, die hat bestimmt jemand später reingelegt. Aber er sagte, nein, das sei geprüft worden, das gehört zusammen. Und da sehen wir, wie vielfältig die Welt ist, in der wir leben. Und an diese Gemeinde schreibt Paulus folgende Worte, und darüber möchte ich nur ein paar Gedanken verlieren. Er schreibt, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Seid darauf bedacht. Da steht nicht, stellt euch mit allen Mitteln gegen gesellschaftlichen und anderen falschen religiösen Vorstellungen und schlagt denen ordentlich mal die Wahrheit um den Kopf. Nein, er sagt, seid bedacht. Dieses Wort bedacht heißt, schaut genau hin. Schaut auf die Unterschiede. Macht sie euch bewusst. Und trennt euch nicht einfach, sondern, und jetzt möchte ich ein Bild mitbringen. Knüpft miteinander das Band des Friedens. Ich habe jetzt bewusst drei genommen, wir könnten auch mehr nehmen, das sei jetzt mal dahingestellt. Wenn ich sowas mache, je nachdem, wie aufwendig das ist, da brauche ich Geduld und Zeit. Und wenn ich vor allen Dingen diese Seile herstellen will, ich will da gar nicht im Einzelnen jetzt drauf eingehen, wie das funktioniert, dann dauert das. Das kriege ich nicht einfach so, fällt nicht vom Himmel. So wie in Ephesus einige geglaubt haben, dass die Diana, die Göttin der Epheser, Artemis ist der griechische Name dazu, die Fruchtbarkeitsgöttin der damaligen Zeit vom Himmel gefallen ist. Also das Bild dieser Göttin ist vom Himmel gefallen. Und dann, deswegen hat man sie angebetet. Was Paulus sagt, ist, knüpft das Band des Friedens. Und so etwas zu knüpfen, das braucht Zeit. Da muss ich mich mit dem anderen hinsetzen. Muss mich mit ihm beschäftigen. In Fragen stellen. Bedacht zu sein, bemüht zu sein, vorsichtig zu sein, bedeutet, dass ich bereit bin, Unterschiedliches wahrzunehmen und darauf einzugehen. Blaise Pascal soll gesagt haben, Einheit, die nicht von Vielfalt abhängig ist, ist Tyrannei. Ich sage es nochmal. Einheit, die nicht von Vielheit abhängt, ist Tyrannei. Und Vielheit, die nicht von Einheit abhängt, ist Anarchie. Ich finde diesen Satz so toll. Menschen, die uns versuchen, in allem gleich zu machen, das sind Tyrannen. Und das deutsche Volk und auch die Geschichte, Völker davor haben solche Tyrannen erlebt, wie sie versucht haben, alles gleich zu machen. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass man in unserer Geschichte hier in Deutschland, also zur Zeit des Dritten Reichs und auch danach, versucht hat, durch Einheitlichkeit alles gleich zu machen. Aber es gelingt nicht. Tyrannei ist irgendwann aufgebraucht. Und Anarchie ist genau das Gegenteil. Da macht jeder, was er will. Um so ein Seil herzustellen, in der Form, wie ich das gemacht habe, kann ich nicht als Tyrann oder als Anarch durch die Welt gehen, sondern ich muss bereit sein, auf andere zuzugehen, mit ihnen gemeinsam dieses Seil, dieses Band des Friedens zu knüpfen. Und das braucht Zeit. Jesus hat es gemacht. Jesus hat mit dir und mit mir das Band des Friedens geknüpft. Er ist auf diese Erde gekommen, ist Mensch geworden, ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir leben können. weil der Tod für uns Realität auf dieser Erde ist. Wir können uns dem Tod nicht entziehen. Irgendwo begegnet er uns immer wieder. Und weil Gott das wusste, dass diese Erde vom Tod bestimmt wird, deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gebracht und mit uns das Band des Friedens geknüpft. Am Kreuz, die Arme ausgebreitet und gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Heute, wenn wir Abendmahl miteinander feiern, erinnern wir uns an dieses Band des Friedens, das Jesus mit uns geknüpft hat und der uns aufruft, dass wir ebenfalls mit anderen Menschen, ganz gleich welche Couleur oder welche Richtung sie denken, beginnen, ein Band des Friedens zu knüpfen. Und nicht einfach nur das Trennende darlegen, sondern versuchen zu zeigen, da gehört was zusammen. Heute beim Abendmahl in besonderer Weise, dass wir daran denken, dass Jesus gestorben ist, dass er sein eigenes Leben hingegeben hat und dass er sein Blut vergossen hat. Und wir nehmen das im Bild von Brot und Wein zu uns, um uns daran zu erinnern, dass er uns Leben schenkt. Aber nicht nur beim Abendmahl, auch jetzt hier bei der Kindersegnung, die wir gerade hatten. Erinnert es uns daran, dass wir zusammengehören. Wir sind Teil voneinander. Wir gehören zusammen. Man kann uns nicht so einfach aufknüpfen wie diese Seil. Weil wir zusammengehören, weil wir miteinander Wege gehen und versuchen, auch wenn es manchmal schwierig ist und es hakt oder es knallt, was auch immer. Seid bedacht bei dem, was ihr tut. In der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer. Wir gehören alle dazu, wir sind alle Teil dieser Familie, der kleineren wie der größeren, der größeren. Wir sind alle Teil einer Familie und gehören dazu. Und ich möchte euch heute einladen, dass ihr mit Teil dieser Gemeinde seid, bewusst, dass ihr euch miteinander verbindet, so wie dieses Band des Friedens, das Jesus Christus für uns geknüpft hat. Das Ziel ist es, dass wir Gemeinschaft mit Christus haben. Das Ziel ist es, dass wir als Friedensbänder durch die Welt gehen und Menschen zeigen, da gibt es mehr als Trennung. Da gibt es etwas, was uns verbindet. Der, der am Kreuz seine Arme ausgebreitet hat, verbindet sich mit dir und mit mir. Heute hier erinnern wir uns dran. Sind wir doch bereit, dass dieser Gott in unserem Leben das Friedensband knüpfen kann, über die Familie, die Gemeinde, die Gesellschaft hinaus. Und dass wir in der Lage sind, das miteinander, auch wenn es nicht immer einfach ist, auch wenn Unterschiedlichkeiten da sind, miteinander zu finden und uns von dem leiten lassen, der für uns auf diese Erde gekommen ist. Darum bitte ich uns. Amen.